Willkommen zum Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute, Polyneuropathie, was hilft gegen Nervenschmerzen? Bei mir im Studio ist Dr. Marianne Koch und Sie können mit ihr reden unter 0800 246 2469. Und falls Telefonieren gerade nicht so gut geht, eine Sprachnachricht über WhatsApp kommt auch an bei uns unter 0151 7220 2207. Frau Dr. Koch, ich würde gerne ein klein bisschen ausholen, bevor wir zu dem Begriff der Polyneuropathie kommen. Ja. Und über Nerven ganz allgemein reden. Unser Körper ist ja durchzogen von Nervenfasern. Aber warum? Wofür brauchen wir die?
Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, was wäre, wenn wir sie nicht hätten. Also man muss schon unterscheiden und das geht ja auch bei dieser Polyneuropathie. Also Poly heißt viel, Neuros sind die Nerven, Pathie heißt geschädigt oder krank. Da geht es eben nicht um die Nerven, die wir im Gehirn haben. Das sind, halten Sie sich fest, 100 Milliarden Nervenzellen, die wir im Gehirn haben und die untereinander überall verbunden sind. Es geht also nicht um die Gehirnzellen, sondern es geht um die sogenannten Peripheren. Peripherie, weiß man, ist also
am Rand.
Am Rand, das ist der Rest des Körpers. Und das sind die Nerven, die durch die Wirbelsäule ziehen, also das Rückenmark, und dann in den verschiedenen Ebenen austreten, bis runter zu den Beinen und bis zum großen Zeh. Und genau diese Nerven sind es, die bei der Polyneuropathie gemeint sind und die eben geschädigt sind. Dazu muss man auch sagen, was ist überhaupt eine Nervenzelle? Nervenzelle hat einen sogenannten Körper mit einem, also sozusagen ist das ja der Mittelpunkt der Nervenzelle. Und dann gibt es unendlich viele kleine Ausläufer, die wie Bäumchen fast aussehen, sind die sogenannten Dendriten, wo die Nerven mit anderen Nervenzellen in Verbindung sind und von dort Informationen bekommen. Und dann hat diese Nervenzelle ein sogenanntes Axon, das ist eine große Strecke, eine größere Nervenausläufer. Und diese Axone bestehen zum einen vom Nerv selbst und zum anderen durch eine Isolierschicht. Also dieses Axon hat eine Isolierschicht. Das ist genau wie bei elektrischen
Kabeln,
wo es also drin ist, es die eigentliche Elektrizität und drumherum ist die Isolierung. Und genauso sind auch diese Axone mit einer Isolierschicht umgeben. Und man muss dann, wenn man also eine Polyneuropathie hat, feststellen, ist es der Nerv selber, der vielleicht beim Austreten aus der Wirbelsäule geschädigt wird oder überhaupt geschädigt wird, oder ist es diese Isolierschicht? Wenn die nämlich nicht mehr gut funktioniert, dann kommen diese elektrischen Impulse durch den großen Nervenausläufer nicht mehr richtig voran oder werden eben nicht mehr richtig weitergeleitet.
Also die Nervenbahnen sind eigentlich unser Kommunikationssystem.
Genau.
Und
da gibt es sensible.
Genau, gibt es ja sensible und motorische.
Die sensiblen leiten weiter zum Gehirn, also von der Peripherie, von den Muskeln, von den Beinen, von den Armen und so weiter, leiten sie eventuelle Schädigungen zurück ins Gehirn, wo es dann bewusst wird. Das sind die sensiblen. Und dann gibt es die motorischen Nerven. Das sind die Nerven, die die Befehle aus dem Gehirn vom Rückenmark weiterleiten in die Arme, Beine, Hände, Zehen und so. Das heißt, das sind die Nervenstränge, die eben überhaupt für unsere Bewegung zuständig sind.
Und wenn wir nochmal auf die Polyneuropathie schauen, da spüren die Menschen das Kribbeln, sagen wir mal, in den Fingern oder diese Füße, die einfach nicht warm werden wollen,
ja,
oder manchmal sogar Lähmungserscheinungen oder Schmerzen.
Starke Schmerzen manchmal, ja.
Ist der Fehler im System dann an den Fingerspitzen oder an den Fußsohlen oder kann der ganz woanders sein?
Weiß man nicht genau. Der kann sein, da wo diese langen Nerven austreten aus der Wirbelsäule, kann aber genauso auch auf dem ganzen Weg hinunter zu den Füßen stattgefunden haben, diese Schädigung. Und man muss eben schauen, was hilft, wie kann man diesen Nerv wieder beruhigen, wie kann man auch an den Füßen schauen, dass diese Schmerzen oder dieses Kribbelgefühl wieder aufhört.
0800 246 2469. Bei uns im Gesundheitsgespräch geht's heute um Nervenschmerzen, insbesondere um Polyneuropathie. Und der Herr Ulrich müsste jetzt eigentlich in der Leitung sein. Grüß Gott, Herr Ulrich.
Guten Morgen,
Frau Guten Morgen.
Hanna. Guten Morgen, Frau Dr. Koch.
Ja, hallo.
Erzählen Sie ein bisschen von sich.
Ja, ich habe es Ihnen ja per E-Mail im Vorfeld schon.
Genau, wir haben es gesehen, dass Sie geschrieben haben und haben Sie zurückgerufen.
Genau, seit ca. 9 Jahren mit der Krankheit Polyneuropathie beschäftigt. Das wurde damals festgestellt durch meine Neurologen. Ohne Erkenntnisse von meiner Seite, wie kam es dazu oder wie konnte es dazu kommen.
Ja, da werden wir sicher noch viel drüber reden heute, genau, über die Ursachen. Ja?
Genau, nach mehreren Wochen des Austestens mit sogenannten Medikamenten oder Vitaminpräparate.
Herr Ulrich, Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Ja.
Was haben Sie denn gespürt von dieser Polyneuropathie?
Das an und für sich fast alles diese Symptome, die jetzt da beschrieben worden sind, begonnen hat. Also mit leichten Zehenkribbeln, Ziehen an den Fußaußenseiten. Also,
also hauptsächlich generell, die Beine.
Generell ja. Die Beine, die Füße, so hat es begonnen. Mhm. Und ich habe mich dann entschlossen, einen dreitägigen stationären Aufenthalt in der Klinik bei uns in der Nähe durchführen zu lassen, einfach um die Ursache eventuell zu finden.
Ja.
Und diese Untersuchung war ja ziemlich aufwendig. Alle neurologischen Untersuchungen, aber auch eine Nervenwasseruntersuchung,
ja,
um irgendwo vielleicht Infektionen auszuschließen.
Zeckenstich, ne? Sie übertragen die Borrelien und Borrelien können eine solche Polyneuropathie auslösen.
Genau.
Ja.
Mhm. Das Ganze war dann eigentlich eine Bestätigung dieser Erstdiagnose des Facharztes, aber mehr oder weniger eine Ursachenfindung hat nicht stattgefunden.
Also Sie haben die Ursache nicht gefunden und da sind Sie in guter Gesellschaft, weil bei ungefähr 30%, also einem Drittel der Betroffenen, findet man keine Ursache.
Ja.
Jetzt sagen wir vielleicht noch, das gilt nicht für Sie, aber vielleicht, dass es ein bisschen deutlicher wird, was die Hauptursachen sind. Infektionen haben wir schon gesagt.
Ja.
Dann Diabetes.
Aber ich glaube, das ist wirklich die Hauptursache.
Ist Diabetes. Die Hauptursache. Oder Alkohol, übermäßiger Alkohol. Ja. Genuss. Das trifft auf Sie natürlich nicht zu. Und dann neben den Infektionen gibt es eben auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel eine Krebserkrankung hat und wird da mit Chemotherapie behandelt, da gibt es einige Stoffe, die dann auch als Nebenwirkung leider so eine Polyneuropathie auslösen. Taxane zum Beispiel.
Also Medikamente.
Medikamente, ja. Das sind die wichtigsten Sachen. Da gibt es aber, wie gesagt, 100 andere. Jetzt erzählen Sie weiter. Und
ja,
dann
das Ganze hat dazu geführt, bis halt dann meistens der Fall ist, dass man wieder beim eigenen Neurologen dann wieder sich Termine geben lässt für turnusmäßige Untersuchungen. Das habe ich auch gemacht, alle halbe Jahre.
Also ein Vitaminmangel kann auch Ursache sein für so etwas.
Ja.
Vor allem Vitamin B12 ist da
genau.
Ein
aber auch das würde also nach mehreren Untersuchungen oder Einnahme von diesen Medikamenten
hat
also nichts gebracht. Mhm. Und wie ich schon geschildert habe, im Lauf der Zeit ist das Ganze, hat sich ausgeweitet, also das Ganze ist von den Zehen mehr nach oben in den Bereich bis zu den Fußknöcheln, aber ich muss sagen, bisher nur bis zu den Fußknöcheln, ich habe jetzt keine Ausstrahlungen in oberen Bereichen der Füße, nur es ist halt, wie es bereits geschildert wurde, eine leidliche Krankheit oder eine Sache.
Was überwiegt denn bei Ihnen? Die Schmerzen oder diese unangenehmen Kribbel und Ameisen laufen und so? Was ist da alles?
Es ist schon dieses Kribbeln, die eiskalten Füße, die man ständig hat.
Ja.
Also man geht abends ins Bett mit eiskalten Füßen, wacht dann in der Früh dann mit heißen Füßen auf. Also so entwickelt sich das tagsüber und in den meisten Fällen ist es eher dann im Ruhezustand stärker bemerkbar, wenn sie tagsüber oder wenn ich tagsüber unterwegs bin.
Was hat man Ihnen denn an Medikamenten empfohlen?
Ich habe bisher an reinen Medikamenten außer diesen Vitamin B-Tabletten Pregabalin verschrieben bekommen.
Ja.
Auch auf Nachfrage von meiner Seite, weil ich natürlich mit der ganzen Sache auch relativ schlecht schlafe, also durchschlafe. Ich habe den Arzt damals gefragt, was kann ich einnehmen, und er hat mir Pregabalin empfohlen. Ja.
Das ist ein sogenanntes Antiepileptikum. Ja. Das klingt jetzt gefährlich, ist es aber nicht. Das heißt, dass es ein Mittel ist. Gibt es auch noch Gabapentin, Pregabalin. Ja. Das sind Mittel, die die Nerven beruhigen, also die runterfahren irgendwie. Ja. Und natürlich, wenn man Epileptiker ist das ganz, ganz wichtig. Aber man hat eben festgestellt, dass es bei bestimmten Nervenschmerzen insgesamt, zum Beispiel auch, wenn man also Herpes Zoster hat oder so etwas, dass da die...
Also nach einer Gürtelrose.
Nach einer Gürtelrose, ja, danke, Frau Oster. dass man da... eben gute Erfahrungen damit gemacht hat.
Also ich habe dazu eine ganz interessante und sehr, wie ich finde, sehr plausible Begründung gelesen, weil Frau Dr. Koch, Sie haben gerade gesagt, man erschrickt. Oh Gott, das ist ja was gegen Epilepsie.
Ja.
Aber ich habe gelesen, also die Epilepsie, das sagt man ja immer, das ist sozusagen ein Gewitter im Gehirn und dagegen hilft das Medikament. Bei der Polyneuropathie haben wir so Gewitter in Armen und Beinen, Nervengewitter.
Richtig.
Und das ist der gleiche Ansatz, das zu beruhigen.
Ja, sehr gut, ja, danke.
Ja.
Ja, und ja, wie geht's ihm mit dem Pregabalin? Also der Handelsname heißt Lyrica, ne?
Ja, genau. Ja. Es ist so, dass ich jetzt das Pregabalin nicht regelmäßig einnehme. Ich habe das auch der Neurologin erklärt, bei der ich jetzt in Behandlung bin. Nachdem, ich sage mal, für mich immer noch dieser Schmerz- oder Missempfindungsbereich einigermaßen erträglichen Zustand ist, habe ich vermieden, regelmäßig diese Tabletten einzunehmen. Ich nehme sie sporadisch ein.
Ja.
Ich habe manchmal mehr oder weniger stärkere, schwächere Empfindungen und je nachdem, wie lange ich es aushalte, versuche ich das hinauszuzögern.
Ich bin da nicht so ganz einverstanden und Ihr Neurologe wäre es wahrscheinlich auch nicht, weil man natürlich, wenn man das regelmäßig einnimmt in den verschriebenen Größenordnungen, also dass es doch auf Dauer eine bessere Wirkung hat. Mhm. Versuchen Sie mal eine Zeit lang, sagen wir mal einen Monat lang, die wirklich nicht nur, wenn es besonders übel ist, sondern ganz allgemein die einzunehmen, ob dann nicht diese Reizschwelle nach unten sinkt und Sie insgesamt besser dran sind.
Also das ist kein Medikament wie eine Kopfwehtablette.
Nein.
Die nehme ich, wenn ich Kopfweh habe und sonst nie. So nicht.
Nein, das ist ein Medikament, wie Sie ja schön gesagt haben, das Gewitter abzustellen. Das heißt, dass da die Empfindlichkeit der Nerven und die Bereitschaft, da loszulegen, gedämpft wird. Versuchen Sie das mal. Ja. Haben Sie mal mit einer Creme wie Capsaicin oder so zu tun gehabt?
Habe ich jetzt seit Kürzen versuche ich das. Ist eigentlich für mich dann ganz gut, wenn ich warme Füße bekommen möchte. Also wie gesagt, vorm Einschlafen, vorm zu Bett gehen, nehme ich diese Salbe dann her.
Sie wissen, was das ist?
Ja,
das ist der Wirkstoff von Chili-Pfefferpflanzen. Also eigentlich was
nicht
Biologisches.
Nein, scharf.
Um Gottes Willen, ist scharf und hat auch entsprechende Wirkungen dann in der Haut.
Ja.
Also das würde ich Ihnen auch empfehlen. Sie machen das ganz richtig. Wenn Sie nämlich kalte Füße haben, wenn Sie da diese Capsaicin-Salbe drauf tun, dann wird es warm. Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Und offensichtlich haben Sie ja auch die richtigen Ärzte. Man muss Ihnen nicht nahelegen, vielleicht noch eine zweite Meinung, weil Sie waren ja sicher überall. Ja? Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich danke auch und schöne Weihnachtszeit.
Danke, Herr Ulrich. Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch, für mich klingt es, als müsste man ein bisschen für sich individuell rausfinden, was gut funktioniert. Also so wie der Herr Ulrich gerade gesagt hat, also wenn ich merke, die Füße sind so kalt, ich kann das nicht aushalten, dann ist die Chilisalbe was Gutes.
Ja.
Aber manche Sachen muss man ein bisschen durchhalten, wie diese Medikamente.
Ja, genau. Und wie gesagt, das hat sich halt herausgestellt. Ich meine, es gibt auch Leute, die haben so starke Schmerzen, dass sie Opioide nehmen, nicht? Also Morphin und solche Sachen, weil sie es sonst überhaupt nicht aushalten. Ja, genau. Aber solange man mit dem Pregabalin oder Gabapentin zurechtkommt, ist es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, weil wie bei Herrn Ulrich, man kann die Ursachen nicht abstellen, weil man sie nicht kennt bei ihm. Viele andere Ursachen kann man natürlich abstellen, zum Beispiel Diabetes besser einstellen oder
aber wird es wieder, wenn es mal da ist?
Ja, die Neigung,
die Nerven erholen sich,
ja.
Jetzt nehmen wir den Herrn Lipp noch zu uns. Herr Lipp, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Also ich bin jetzt 79 Jahre alt und seit ungefähr 10 Jahren habe ich also ein immer wiederkehrendes Zittern der Finger und Hände.
Ja.
Jetzt zum Beispiel halte ich den Hörer am Ohr und zitter mit dem Hörer die andere Hand. Die macht nichts, die zittert nicht. Also das ist ganz komisch. Wenn ich mich darauf konzentriere, auf eine Hand, dann fängt das Zittern an. Und da hat mein Hausarzt gemeint, das wäre Polyneuropathie. Und die Ursache wäre auch ganz klar. Ich habe jahrzehntelang Alkohol missbraucht. Das Witzige ist, seit 10 Jahren bin ich trocken und seitdem fängt das Zittern an.
Also dieses Zittern der Hände kann natürlich ganz klar durch eine Polyneuropathie ausgelöst werden. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, nämlich dass Sie eine Art von Parkinson haben.
Und ja, da hat er gemeint, es wäre kein Parkinson.
Es wäre kein Parkinson.
Aber vielleicht gehe ich doch lieber zum Neurologen.
Das würde ich auch sagen.
Sollen wir mal das vielleicht genau untersuchen.
Ja, und man kann auch bei Parkinson eigentlich sehr gut, da gibt es Medikamente, also Parkinson ist, wenn man es ganz allgemein sagt, ein Mangel an einem bestimmten Neurotransmitter, einem bestimmten Verbindungsstoff im Gehirn. Mhm. Ja. Und das ist das Dopamin.
Das Dopamin, ja.
Ja. Und ja. Wenn man, der Neurologe wird vielleicht eine Probe machen und schauen, ob dieses Zittern nicht stattfindet, wenn Sie Dopamin, also L-Dopa oder so etwas bekommen. Ja. Nur kann natürlich auch sein, dass es eine Polyneuropathie ist, die erst jetzt nach Ihren jahrelangen Alkoholmissbrauch sich etabliert hat.
Ja.
Aber ich würde Sie auch bitten, zu einem guten Neurologen zu gehen und das alles nochmal vor allem.
Also ich bin ja sowieso beim Neurologen immer wieder, weil ich gegen Depressionen Psychopharmaka kriege und gegen Manie. Also ich habe diese bipolare Störung.
Ja.
Und da habe ich so Tabletten, da bin ich ganz gut eingestellt.
Das sind Sie aber natürlich eher bei einem Psychotherapeuten oder Psychiater.
Beim Psychiater bin ich.
Ja, aber der Neurologe macht noch ein bisschen andere Sachen.
Also manchmal sind die auch beides, Neurologen und Psychiater.
Ja.
Aber Herr Lipp, was ich noch loswerden muss, ich finde das toll, dass Sie 10 Jahre das jetzt geschafft haben, trocken zu bleiben. Das ist eine unglaubliche Leistung.
Ja, also halt mit psychologischer
Unterstützung.
Betreuung natürlich.
Super.
Und Selbsthilfegruppe.
Ja. Ja. Ja, gut. Also Gratulation dazu.
Ja.
Und da gibt es jetzt sicher Möglichkeiten, damit Ihre zitternden Hände nicht so zittern.
Ja? Die Auskunft von meinem Hausarzt ist ein bisschen lapidar. Er sagt, da gibt es kein Medikament dagegen. Punktum.
Also
etwas frustrierend.
Zumindest einmal probieren. Erst und schauen, wo es wirklich herkommt.
Erstmal, also man macht natürlich, wenn man die den Verdacht auf eine Polyneuropathie hat, macht man natürlich andere Untersuchungen. Zum Beispiel die Nervenleitgeschwindigkeit. Überhaupt schaut man, ob die Muskeln und die Nerven, ob das noch gut zusammenpasst. Alles das. Das heißt, das macht der Neurologe und der wird sicher erstmal ein bisschen Diagnostik machen oder sogar viel Diagnostik, bevor er sich dann festlegt und Ihnen Empfehlungen gibt.
Das ist klar. Noch was anderes fällt mir dazu ein. Ab und zu habe ich mal so ein Stechen in die Unterschenkelknochen während des Laufens, plötzlich so ein stechender Schmerz, dauert aber bloß ein paar Sekunden und dann kommt es wieder.
Das spricht natürlich
monatelang nicht mehr.
Ja, aber das spricht natürlich ein bisschen für die Polyneuropathie. Poly heißt viel und
das ich schon
betrifft
verstanden.
Die ganzen.
Ich habe Griechisch gelernt in der Schule.
Ja, da brauchen wir Ihnen nichts erklären, Herr Lipp. Okay, aber wie die Frau Dr. Koch sagt, der Weg ist, da vielleicht nochmal einen Facharzt aufzusuchen.
Ja, gell? Ist gut.
Machen Sie es gut, Herr Lipp.
Wiederhören.
Alles Gute.
Tschüss.
Wiederhören. Und als nächstes ist die Frau Greiner in der Leitung. 0800 246 2469 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Grüß Gott, Frau Greiner.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Greiner. Erzählen Sie.
Und zwar bin ich 2019 operiert worden. Es ist jetzt ein bisschen anders, im Karpaltunnel an der rechten Hand.
Ja.
Und da ist gleichzeitig eine Ringbandspaltung gemacht worden zum Mittelfinger, weil das so ein Schnangelfinger war. Der ist nicht immer auf- und zugangen, wie ich wollte.
Ja.
Und dann sollte 4 Wochen später die linke Hand gemacht werden. Mein Mann erkrankte dann und musste den Termin absagen und das habe ich bis jetzt eben nicht gemacht. Und jetzt ist meine Frage, inwieweit ein Karpaltunnel oder das mit
Polyneuropathie
zu tun hat. Denn durch die OP rechts, eigentlich links ein bisschen besser worden. Ich bekomme aber jetzt massive Schmerzen, überhaupt wenn ich was auswinde oder so. Und jetzt habe ich da eben auch den Mittelfinger schon seit 3 Jahren. Der geht jetzt auch nicht mehr ganz rein und ist taub. Also der
es ist gut, dass Sie anrufen, weil das ist eine interessante sogenannte Differentialdiagnose. Karpaltunnel haben wir an der Hand, da wo das Handgelenk sozusagen übergeht in die Hand, das heißt vom Unterarm hinein in die Hand. Da laufen ja Blutgefäße, laufen die Nerven und so weiter. Und wenn es da zu einer Engstellung gibt, weil dieser Kanal, dieser Tunnel ist sehr eng und sehr klein, und wenn da im Lauf des Lebens wenn das ein bisschen anschwillt, dann hat man ein sogenanntes Karpaltunnelsyndrom. Karpa ist die Mittelhand und Tunnel ist ja klar. Also das ist eine Veränderung dieser tunnelförmigen Röhre, die die Nerven und die Blutgefäße vom Unterarm in die Hand hineinleitet. Und das hat...
Frau Greiner, hören Sie uns noch?
Hallo?
Ja, wir hören Sie gut, Frau Greiner.
Hallo?
Ja. Frau Greiner.
Hallo.
Aber jetzt ist ein Problem, dass die Frau Greiner uns nicht hört. Ich würde sagen, wir legen kurz auf.
Hallo? Ja, hallo, hören Sie uns?
Okay, wir legen kurz auf. Frau Greiner, versuchen Sie nochmal anzurufen, beziehungsweise Sie machen das Radio an und hören einfach die Antwort an. Ja, weil sonst funktioniert es jetzt gerade hier nicht weiter. So, also wir waren stehen geblieben bei der Differentialdiagnose, was das da ist.
Karpaltunnel,
Karpaltunnel.
Und wenn, und man macht, also die Handchirurgen haben da eine gute Methode, dass sie da einfach einen kleinen Schnitt reinmachen und diesen Tunnel, diese Röhre erweitern. Das ist relativ einfach und dadurch haben die Nerven und die Blutgefäße haben wieder mehr Platz und meistens kommt es danach eben dann nicht mehr zu diesem Kribbeln. Aber natürlich ist es nicht eine Sache für immer. Das kann sein, dass sich das alles wieder verändert und insofern ist es glaubwürdig, was uns Frau Greiner jetzt gesagt hat, dass sie inzwischen also auch in der anderen Hand und so, dass sie überhaupt diese Kribbel und diese Phänomene hat, wo sie nichts spürt und so. Also im weitesten Sinne ist es natürlich auch eine Polyneuropathie, weil die ganzen Nerven der Hand betroffen sind, aber es ist nicht die Polyneuropathie, von der wir heute sprechen. Und sie sollte bitte nochmal zu ihrem behandelnden Handchirurgen gehen und schauen, ob er da nochmal nachoperieren muss.
Also ich hoffe, das ist jetzt angekommen bei der Frau Greiner. Ansonsten nutze ich die Gelegenheit zu sagen, dass man unsere Sendung als Podcast jederzeit nachhören kann.
Ja.
Das ist natürlich auch eine wichtige Information für die Frau Greiner. Vor der Sendung hat sich über WhatsApp der Herr Brehm gemeldet, hat gesagt, er hat heute ganz wenig Zeit. Und jetzt geht's aber doch. Herr Brehm, wir haben Sie in der Leitung.
Hallo?
Ja, hallo, guten Morgen.
Herr
ja.
Brehm, so, jetzt ja. haben wir doch eine Möglichkeit gefunden, dass Sie sprechen können mit uns.
Bitte schön. Die Verbindung ist okay, oder?
Ja, ja, wunderbar.
Sehr gut.
Perfekt. Und zwar folgendes. Ich habe eine Small Fiber Neuropathie, also die kleinen Nervenfasern sind betroffen.
Ja.
Und das Ganze hat man 2021 diagnostiziert. Das war auch ein bisschen Marathon, erst am Ende bei einer Uniklinik. Und dazu parallel war noch ein Bandscheibenvorfall bei mir an der Halswirbelsäule.
Ei.
Und die Bandscheibe, die hat schon richtig in diesen Nervenkanal gedrückt. Und jetzt meine Theorie, ob es da irgendwie einen Zusammenhang geben könnte mit der Small Fiber Neuropathie.
Also Small Fiber heißt kleine Fiber, es sind die Nervenfasern.
Fasern,
ja. Das heißt, dass bei Ihnen die kleinen Nervenfasern, das heißt die, die zum Schluss, also die auslaufen in die Muskeln rein und so, dass die hauptsächlich betroffen sind.
Mhm.
Was hat man denn als Ursachen am Anfang vermutet?
Genau, da hat man auch die ganzen, die bekannten Sachen untersucht, also Vitaminmangel und so weiter. Und da wäre wohl alles in Ordnung.
Ja.
Und dann
Diabetiker sind Sie nicht?
Nein.
Nein?
Und
Alkoholiker sind Sie auch nicht?
Nein.
Ja.
Nein.
Aber es gibt
Am Ende hieß es dann eben ursächlich unklare Small Fiber Neuropathie.
Ja, das ist eben leider sehr häufig, dass man das nicht findet. Es gibt auch Autoimmunkrankheiten, die das bewirken können. Es gibt sogar genetische Zustände, die eine solche Polyneuropathie auslösen. Und wie gesagt, auch Medikamente.
Und der Bandscheibenvorfall, den der Herr Brehm vermutet?
Kann natürlich, wenn die, wo haben Sie denn hauptsächlich die Probleme? In der Hand oder im Bein, im Fuß?
In allen Extremitäten, also
in
Arme
allen.
Und Beine, genau.
Ja, also es kann natürlich sein, Frau Ossner hat vollkommen recht, dass ein Bandscheibenvorfall, der ja auf diesen Kanal drückt und damit die Wirbel, also die, das Rückenmark einengt, dass das eine Ursache sein kann.
Mhm. Ja,
aber eher, wenn das schon von Anfang an in den Armen und Beinen ist, dann ist das eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Mhm.
Was sagen denn Ihre Neurologen dazu?
Also da muss ich noch sagen, es hat nicht direkt mit allem angefangen, sondern es hat am linken Bein angefangen, ging dann hoch zum linken Arm und dann auf die andere Körperhälfte. Und ja, also es war nicht komplett alles am Anfang.
Ja, also ich kann natürlich von hier aus nicht sagen, ob diese Halswirbelsäulengeschichte, ob die da irgendeine ursächliche Sache ist, aber... Was kriegen Sie denn an Medikamenten? Was nehmen Sie denn ein gegen diese Neuropathie?
Die Ärzte haben mir auch schon dieses Pregabalin und diese Sachen verschrieben oder empfohlen, aber ich habe mich da noch gestreut davor wegen auch vielen Nebenwirkungen. Aber ja.
Die Nebenwirkungen sind nicht so wild bei diesen Medikamenten. Ich würde es mal ausprobieren.
Vor allem, es ist ja ein Abwägen, wenn Sie sagen, Sie sind ja ein ganz junger Mann, wenn ich Ihre Stimme richtig interpretiere, oder Herr Brehm?
Genau.
Wenn Sie sagen, das beeinträchtigt mich so sehr, dass ich nachts nicht schlafen kann zum Beispiel, dass ich nicht mehr zur Ruhe komme, dass ich ständig Schmerzen habe, dass mir das an die Psyche geht irgendwann, dann ist irgendwann so eine Abwägung möglicherweise da zu sagen, okay, jetzt machen wir mal so einen Versuch. Und dann,
wenn das muss natürlich über eine gewisse Zeit gehen, also drei Tage, das reicht nicht.
Versuch im Sinne von schon länger.
Was nehmen Sie sonst an Medikamenten, Herr Brehm?
Medikamente nehme ich ab und zu bei Kopfschmerzen, Novalgien und sonst eben halt so Präparate, Vitamine, wo gut sind für die Nerven und so Sachen eben. Ja.
Aber bevor Sie diese Diagnose Neuropathie bekommen, Small Fiber Neuropathie bekommen haben, haben Sie nicht irgendwelche Medikamente regelmäßig?
Nein, nein. War
nichts. Und haben Sie die Capsaicinsalbe, die wir vorhin schon hatten, die Frau Koch erwähnt hat, schon mal probiert, an den Fußsohlen zum Beispiel?
Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich werde es mal in Angriff nehmen.
Ja, das ist
die
relativ
gibt's auch als Pflaster,
harmlos.
Nämlich, die man aufkleben kann.
Ja. Ich habe dann schon geschaut, muss ich das vom Arzt verschreiben lassen oder kann ich mir das so kaufen irgendwo?
Also es wäre vernünftig, wenn Sie sich's verschreiben ließen, denn dann müssen Sie es nicht selber bezahlen.
Ja, stimmt, und außerdem ist es natürlich immer gut, wenn man mit so einer Krankheit fest bei einem guten Neurologen ist, der sozusagen mitverfolgt, wie es ihnen geht.
Der sie begleitet.
Ja, der sie begleitet.
Ja. Da ist es bei mir auch ein bisschen ein Problem. Und da wollte ich auch noch fragen, ob Sie da irgendwie eine Empfehlung haben.
Also einen einzelnen Arzt können wir Ihnen nicht empfehlen. Aber
oder einen Facharzt oder eine Kliniken zum Beispiel. Ja.
Genau, also die Reha-Kliniken, die finden Sie, wenn Sie sich da bei den Krankenkassen erkundigen. Da gibt es speziell ausgewiesene Reha-Kliniken für Patienten mit Polyneuropathie. Da steht das dann auch direkt dabei. Da muss man ein bisschen schauen, was Ihre Krankenkasse oder die Rentenversicherung Ihnen da empfiehlt. Aber die haben sozusagen das Etikett drauf. Wir sind zuständig für Polyneuropathie. Und Sie haben ja unseren Beitrag, glaube ich, auch schon gehört, wo es um die Forschung ging in Sachen Polyneuropathie. Und da sind natürlich auch die Stellen erwähnt, wo jetzt geforscht wird und wo man sich auch mal melden kann, um zum Beispiel so ein Capsaicinpflaster an der Fußsohle mal auszuprobieren. Okay?
Genau. Ja, genau. Das war auch ganz interessant. Und da habe ich mich auch schon informiert in die Richtung. Ja.
Ja.
Also zu dem anderen Beitrag, ja.
Herr Brehm, Sie sind auf dem Weg.
Alles Gute für Sie und danke für Ihren Anruf.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Ja, danke, tschüss.
Wir haben hier noch eine Nachricht. Ein Hörer möchte wissen, der nimmt Pregabalin, weil wir das schon öfter jetzt besprochen haben. Und davon wird ihm schwindlig. Wann am Tag ist es eigentlich am besten, das einzunehmen? Vitamin B12 nimmt er auch noch, sagt er.
Also ich denke schon, dass es am Abend dann versucht, nicht zunächst mal und schauen, ob da der Schwindel am Tag nochmal ist oder nicht. Aber auch das sind natürlich Dinge, die muss er mit seinem Neurologen besprechen.
Und am Telefon ist jetzt die Frau Fiedler. Frau Fiedler, grüß Gott.
Grüß Gott.
Hallo.
Zusammen, ja, hallo.
Grüße Sie. Erzählen Sie.
Ich erzähle, ja. Ich bin seit 5 Monaten in einer Chemotherapie.
Ja.
Und habe seit 5, 6 Wochen ein Kribbeln in den Beinen. Jetzt meine Frage ganz kurz. Kann das mit der Chemotherapie zusammenhängen? Und ich habe im Januar meine letzte Chemotherapie. Ob das dann wieder aufhört?
Die Antwort ist ganz einfach, ja, es kann zusammenhängen. Wissen Sie, was Sie bekommen an Chemotherapie? Wissen Sie die Präparate?
Oh, nee, jetzt habe ich das nicht.
Ja, das macht auch nichts. Nee. Nein, aber besprechen Sie das doch bitte mit Ihrem Onkologen, also mit Ihrem Arzt, der Sie in Chemotherapie behandelt. Und das wird, wenn Sie dann die letzte Chemotherapie haben, das dauert dann eine Zeit, aber die Chance, dass es wieder weggeht, ist groß.
Ah ja.
Aber es ist keine Garantie, dass es wieder weggeht. Also Sie sollten dann schon auch zusammen mit Ihrem Krebsarzt oder Ärztin und einem Neurologen beschließen, was Sie machen sollen, damit Sie recht bald wieder normal sind.
Ja.
Ja?
Und Frau Fiedler, wir hatten hier mehrfach schon Krebsspezialisten sitzen, unter anderem die Nadja Habeck, die über den Brustkrebs gesprochen hat, aber auch jemand, der über seinen eigenen Krebs gesprochen hat, ein Arzt, und gesagt hat, ich als Arzt war überrascht über diese Polyneuropathie während der Krebstherapie, war mir gar nicht bewusst, dass es so schlimm ist. Und beide haben gesagt, auch die Frau Habeck, die bei uns war, da kann man was machen. Also zum Beispiel bei den Füßen, wenn man sie so mit einer Bürste massiert oder in Reis die Füße drin rumkruscheln lässt. Und solche Sachen, die lindern oft. Und da können Sie auch bei Ihren behandelnden Onkologen mal fragen, was denen dazu einfällt, diese Symptome im Moment zu lindern. Weil es ist ja jetzt einfach furchtbar unangenehm für Sie.
Ja.
Ja, sehr gut. Vielen Dank, Frau Osten. Das ist toll, dass Sie...
Irgendwas muss ich ja auch beitragen. Frau Fiedler.
Ja, dann ist sehr gut.
Alles Gute für Sie.
Ja, gut, danke.
Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch.
Ich darf Sie vielleicht noch etwas sagen, weil Sie gerade gesagt haben, was man sonst noch tun kann an mechanischen Dingen. Bei der motorischen Polyneuropathie, das heißt da, wo man Lähmungen hat, wo man plötzlich die Füße nicht mehr richtig bewegen kann oder Unterschenkel oder Arme oder was, da hilft auch physikalische Therapie, dass man da diese Muskeln, die betroffen sind, dass man die fit hält und dass man da eben häufiger eine Therapie bekommt von Leuten, die eben gute Massagen und gute physikalische Therapie machen.
Also da geht es vor allem um Durchblutung und Stimulation, dass die Nerven wieder...
Ja, aber das ist bei den Sensiblen, also wenn es nur in Anführungszeichen Schmerzen sind, da muss es nicht sein, da ist es besser, was Sie gerade geschildert haben.
Wir haben ja versprochen, dass man sich auch per WhatsApp mit Sprachnachricht an uns wenden kann. Und da hat uns jetzt jemand erreicht. Wir hören mal, worum es geht.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Philipp und ich möchte eine Frage an die Frau Dr. Koch stellen im Zusammenhang mit der heutigen Diskussion über die Polyneuropathie. Ich habe diese Krankheit schon seit 10 Jahren, ich bin jetzt 55. Zusätzlich habe ich aber eine Erscheinung in den Waden, die mir auch bisher keiner erklären konnte. Es geht darum, dass sich da Mini-Krämpfe immer wieder zeigen, vor allem nach Fahrradfahren. Das mache ich ziemlich intensiv. Generell wird die Sache etwas besser, aber dafür treten dann verstärkt kleine Zuckungen auf, die völlig unkontrolliert in dem ganzen Muskel dann eben auftauchen. Es schmerzt nicht, aber schaut sehr komisch aus, als wenn da irgendwie irgendwas Fremdes drin wäre, was sich dann eben unkontrolliert über den Muskel verteilt und dann diese komischen Krämpfe und Zuckungen dann eben erscheinen lässt. Ansonsten das taube Gefühl in den Füßen und dieses Kältegefühl sind praktisch immer da. Und meine Frage wäre, ob dieses Mini-Zucken oder eben diese Krämpfe auch mit der Polyneuropathie eventuell zusammenhängen. Da konnte mir kein Arzt bisher auch eine Auskunft geben. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ja, dann schauen wir mal, ob Sie eine Antwort haben, Frau Dr. Koch.
Ich kann nur vermuten.
Ja.
Aber ich denke, das ist ziemlich eindeutig, dass er diese Zuckungen hat, weil eben auch die motorischen Nerven, die zu den Muskeln gehen, eben auch betroffen sind. Nicht nur die diese Kältegefühle und das Kribbeln und so weiter in den Füßen auslösen. Und ich würde eben raten, eben mit seinem Neurologen nochmal zu besprechen, ob man da nicht auch diese Medikamente gibt, die die Nerven beruhigen, die sie runterfahren und schauen, ob da die Zuckungen aufhören oder schwächer werden.
Der Herr Berwick hat uns geschrieben und er fragt, ob Polyneuropathie erblich sein kann, denn es käme in seiner Familie sehr häufig vor.
Ja, es kann erblich sein. Es gibt da verschiedene Krankheiten, zum Beispiel Charcot-Marie-Tooth. Das sind Krankheiten, die eben häufig auch mit dieser Isolierschicht des Nerven zu tun haben. Eine sogenannte Demyelinisierung, also da ist diese Isolierschicht nicht mehr durchgängig, sondern leidet irgendwie und hat Lücken.
Und das ist quasi ein genetischer Fehler.
Und das kann ein genetischer Fehler sein. Es gibt auch noch andere Dinge, zum Beispiel eine Amyloid-Neuropathie, die auch genetisch sich in der Familie dann verbreiten kann, ist sehr selten alles, aber kann sein, ja.
Dann würde ich jetzt als nächstes den Herrn Wittmeier zu uns holen. Herr Wittmeier, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Sie haben es auch an den Beinen.
Ja, ich habe es an den Füßen. Ich habe immer das Gefühl, als hätte ich sehr dicke Neoprensocken an.
Ja.
Die Diagnose wurde vor ungefähr 5 Jahren gestellt und ich konnte zurückverfolgen, dass es vielleicht seit 10 Jahren da ist. Diese Gefühllosigkeit in den Füßen, das hindert mich beim Wandern, beim Treppensteigen. Gleichgewichtsgeschichten sind schwierig. Also mit geschlossenen Augen stehen, dann weiß man nicht mehr, kippt man oder kippt man nicht.
Ja.
Und ich habe dann Akupunktur gemacht, mache ich immer noch ab und zu und habe das Gefühl, das nutzt was. Mhm. Trotzdem ist eine ganz schleichende Verschlechterung da. Und meine Frage, würden Sie mir empfehlen, zum Spezialisten zu gehen,
also,
die Akupunktur weiterzuführen? Ich weiß ja nicht, wie es ohne Akupunktur wäre.
Hat man denn Ursachen gefunden?
Bis jetzt? Ist grob korrelierbar. Für mich war es korrelierbar mit der Einnahme von Vastatin.
Also einem Statin.
Cholesterinsenker, ja.
Cholesterinsenker.
Habe ich dann abgesetzt auf Anraten des Arztes. Ja. Hat auch keine Erhöhung der Cholesterine bewirkt. Also die sind gleich geblieben.
Also man weiß, dass unter diesen Medikamenten, die so eine Polyneuropathie auslösen können, dass da auch die Statine, also diese Cholesterinsenker, bei manchen Menschen dazugehören. Ja. Also ist es vollkommen richtig, was Sie da gemacht haben, dass Sie das abgesetzt haben. Ich würde Ihnen schon raten, zu einem guten Neurologen zu gehen und der wird sicher auch sagen, machen Sie die Akupunktur ruhig weiter, weil das ist eben eine bewährte Sache für alle möglichen, vor allem auch Muskelverspannungen und Muskeldingen, die also die Muskulatur betreffen, aber eben auch die Nerven. Also zunächst mal nochmal zu einem Neurologen gehen, der sich mit Polyneuropathie gut auskennt. Das sind die meisten, weil das ja eine sehr häufige Krankheit ist. Und mit ihm auch besprechen über Akupunktur und was er eventuell sonst noch an Medikamenten Ihnen gibt. Ich möchte noch ein Medikament erwähnen, aber nur erwähnen, weil da ist man sich noch nicht ganz sicher in der Medizin und da sind auch noch nicht genügend große Studien gelaufen. Und das ist das Cannabis. Also es gibt gute Studien, die Leuten mit Polyneuropathie eine Cannabis-Therapie vorgeschlagen haben. Es muss natürlich ganz bestimmte Zusammensetzungen geben und ganz bestimmte Dosierungen. Und da scheint es, vor allem wenn diese Polyneuropathie sich auf Arme und Beine, also praktisch den ganzen Körper bezieht, dass es da doch eventuell Besserungen gibt. Ja, aber das alles mit Ihrem Neurologen besprechen.
Ja, vielen Dank. Das wäre meine letzte Frage gewesen, ob das wirklich irreversibel ist oder ob auch eine Besserung möglich wäre.
Es ist eine Besserung möglich.
Ja. Herr Wittmeier, alles Gute. Auf Wiederhören.
Danke.
Bitte, gerne.
Und zu dieser Frage, ob eine Besserung möglich ist, hat uns eine junge Frau Anfang 30 eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und in dem Alter, das kann ich mir gut vorstellen, ist das die größte Angst, dass das bleibt. Ja. Wir hören es mal an.
Ja, bei mir ist das auch in den Händen und teilweise auch in den Armen. Aber ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, findet es hauptsächlich nachts statt. Und ich wache dann auf und habe Schmerzen, aber meine Hände sind taub. Und es tut aber höllisch weh. Ich war auch schon mal bei einem Neurologen. Die haben dann den Arm, also der vor allem nachts immer taub wurde, es war auch mal nur eine Seite immer schlimm, haben sie so einen, ich weiß nicht, die Nervenbahnen gemessen und wurde dann festgestellt, dass die Nerven okay sind, um eben Nervenschäden auszuschließen. Aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her und die Schmerzen sind immer noch und es ist eben mal da und mal nicht. Und jetzt habe ich schon wegen Angst, dass das schlimmer werden kann, aber ja, ich bin 33.
Ja, verstehe ich sehr, dass Sie da Angst haben. Ich würde bei diesen Schmerzen in den Armen und Händen, als wenn das so gleichmäßig ist oder mal da, würde ich in jedem Fall nochmal zu einem Neurologen gehen und vor allem sollte man eine Kernspinaufnahme von ihrer Halswirbelsäule machen. Denn die Halswirbelsäule, da kann ja, wir haben das vorhin schon bei einem Anrufer gehört, da kann eine Vorfall von einer Zwischenwirbelscheibe sein und die würde dann genau solche Dinge auslösen. Also man muss schauen, wie ist die Halswirbelsäule und hat es damit etwas zu tun und das könnte man natürlich auch operativ dann beseitigen.
Manchmal sind es auch nur ganz massive Spannungen da hinten im Nacken, die schon dazu führen, dass die Hände einschlafen und dass man in der Nacht aufwacht, mit schmerzenden Händen, weil es so völlig taub und gefühllos ist.
Genau, also die Verspannungen, richtig. Ja. Aber eben auch, wenn da eine wirkliche operationswürdige Sache da in der Halswirbelsäule ist, dann kann man damit eben auch viel machen.
Frau Dr. Koch, eine allerletzte Frage, die uns noch erreicht hat, würde ich gerne noch stellen, nämlich kann sowas von einer Vollnarkose kommen? Eine Polyneuropathie in den Füßen zum Beispiel?
Von der Vollnarkose nicht. Aber gleich dazu gesagt, es kann natürlich von der Lagerung auch abhängen. Wie ist man in dieser Vollnarkose und nachher Aufwachraum und so weiter, wie ist man gelagert gewesen? Das machen die Kliniken und die Pfleger natürlich perfekt. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es durch so eine Sache dann zu einer Problematik der Nerven in den Beinen kommt.
Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Nervenschmerzen. Wir konnten nicht alles unterbringen, aber Nein. Ich sage trotzdem tausend Dank, Frau Dr. Koch.
Ja, und Ihnen, Frau Ostner, Sie wissen da so viel, ist toll.
Nächsten Mittwoch ist Professor Reinhard Schüppel unser Gast und wir versuchen, Strategien gegen den Weihnachtsstress zu finden.